Marina Kombaki ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Andreas Audretsch, Johannes Volkmann und zugeschaltet aus den USA John Bolton. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir am Vorabend des großen Treffens mit den Sozialpartnern im Kanzleramt zunächst Marina Kombaki begrüßen. Sehr geschätzte Kollegin vom Spiegel, die uns erklären wird, wie viel Druck in Sachen Reformen gerade wirklich auf dem Kessel ist. Obwohl Merz, wie sie sagt, erkennbar versucht abzuschichten, indem er sagt, es wird keinen großen Big Bang geben. Mit anderen Worten, er versucht, die Erwartungen zu dimmen, die er selber geweckt hat. Was kommt da bei der Rente auf uns zu? Was bei der Steuer? Sie sagt noch unklar, aber ich muss warnen, wir steuern gerade auf eine WM zu und die Älteren erinnern sich. Angela Merkel hat an einem WM-Abend während eines Deutschlandspiels die größte Steuererhöhung in der Geschichte des Landes durchgezogen. Das war 2006, glaube ich. Und ich habe jetzt Angst. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, Steuererhöhungen sehr gerne, aber bitte für die Richtigen, sagt Andreas Audretsch, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, an den wir heute viele Fragen haben, aber eine ganz besonders, weil sie heute ihm genau gegenüber sitzt. Wie ist das eigentlich gerade mit den Grünen und der CDU? Ich glaube, dass wir Grünen mit der Union Reformen auf den Weg bringen könnten, die der gegenwärtigen Koalition in Berlin nicht gelingen. Das sagte neulich Aminata Touré, die grüne Ministerin aus Schleswig-Holstein. Die Frage ist, wie sieht er das? Herzlich willkommen. Ja, und wie sieht dieser Mann das? Johannes Volkmann gehört in einer Partei, in der Friedrich Merz mit knapp 70 die Nachwuchshoffnung ist, fast schon zu einer schützenswerten Spezies, gerade 29, doch, und sagte zur Neuauflage der legendären Pizza Connection, wir müssen als CDU mit allen Parteien der Mitte im Gespräch bleiben. Das klang schon mal anders. Und es wird mit Blick auf die Sachsen-Anhalt-Wahl im September eine noch viel spannendere Frage auf, nämlich, wie würde es die CDU denn im Zweifel mit der Linkspartei halten? Viele Fragen, herzlich willkommen. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit dem ehemaligen Sicherheitsberater, und da sehe ich ihn schon, von Trump im Weißen Haus, mit John Bolton. Schönen guten Abend nach Washington.
Glad to be with you.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Herr Bolton, die erste Frage, die ich an Sie habe, was ist denn derzeit das größte Thema in Amerika? Ist es der Iran? Ist es der Start der WM am Donnerstag? Oder ist es der 80. von Trump, der Geburtstag?
Ich glaube, das ist schon die Krise im Verhältnis zum Iran. Es ist gerade bestätigt worden, dass ein Apache-Helikopter von den USA oder der USA von den Iraniern abgeschossen wurde. Natürlich wird es da eine Vergeltung geben. Das ist also im Moment das brennendste Thema.
Was interessant ist in dem Zusammenhang, und das deutet ja eher auf eine neue Eskalation hin, Trump spricht ständig davon, dass er kurz vor einem Deal sei. Und wir sind so wahnsinnig gespannt darauf, was dieser Deal sein soll. Ist das einfach nur das Übliche, was von Trump zu erwarten ist? Sie sagten neulich mal, er ist halt eben ein Verkäufer. Oder ist das ernst gemeint?
Ich glaube, das zeigt, dass Trump wirklich nicht strategisch denkt. Er denkt an die innenpolitische Situation in den USA. Er möchte die Straße von Hormuz wieder geöffnet sehen, damit die Ölpreise wieder sinken, was natürlich dann auch zu niedrigeren Benzinpreisen und Gaspreisen führen wird. Das wird auch zu einem geringeren Inflationsdruck führen und würde vermutlich seine Rückschläge bei den Novemberwahlen auch verringern. Ich glaube, dass die jetzige Situation ist sehr vorteilig für die Iraner, sehr nachteilig für die Golfstaaten. Und ich denke, das ist ein weiterer wirklich schwerwiegender Fehler, eine ganze Serie von Fehlern, die Trump in diesem Krieg begangen hat.
Bevor wir gleich, Herr Bolt, noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, was dort im Iran schiefgelaufen ist und wer ihn in diesen Krieg reingetrieben hat, ganz grundsätzlich, was ist das für eine Atmosphäre, in der das gerade dort stattfindet? Ich habe gerade schon angesprochen, diesen 80. Geburtstag. Wir hören von Käfigkämpfen direkt auf dem Gelände des Weißen Hauses. Ich habe Hillary Clinton gehört, die dieser Tage sagte, ein Drittel des Weißen Hauses ist gerade abgerissen. Auf einem anderen Drittel finden irgendwelche Käfigkämpfe statt und werden komische Manegen aufgebaut. Und der Rest ist sozusagen der erbärmliche Rest der amerikanischen Demokratie. Wie sehen Sie das?
Ich bin nicht gerade ein Freund der Käfigkämpfe, aber die sind bei uns sehr beliebt. Das Ganze wird dann wieder abgebaut danach. Man weiß natürlich nie bei Trump. Und als die den Ostflügel abgerissen haben, das lag eigentlich außerhalb seiner Befugnisse. Ich hoffe, dass die Gerichte das stoppen werden und dass dieser Ballraum, der Ballsaal, dass der verhindert wird. Wir haben 250 Jahre lang ohne gelebt und ich glaube, wir brauchen keinen.
Und wenn Sie ganz grundsätzlich auf diesen Mann schauen, über den die ganze Welt ständig spricht, Sie kennen ihn ein bisschen näher, ein bisschen besser. In welchem Zustand ist dieser Präsident eigentlich gerade? Ich frage deswegen, weil er es neulich geschafft hat, innerhalb von wenigen Minuten, 31 Minuten, andere Quellen sagen 35 Minuten, 47 Posts abzusetzen. Das ist ein großes Mitteilungsbedürfnis. Aber was passiert da im Hintergrund?
Well, that's a very good question. I'm not a Frage. Ich bin kein Psychologe und ich kann das auch nur bedingt beantworten. Er ist nicht geeignet als Präsident, das habe ich schon mehrfach gesagt. Und in seiner zweiten Amtsperiode erleben wir das, was schon früher privat auch deutlich wurde. Das wird jetzt immer deutlicher, auch in der Öffentlichkeit. Und jetzt langsam kriegen viele, selbst seine Anhänger, einen zunehmend schlechten Eindruck von ihm.
Vielleicht müsst ihr uns einmal eine kurze Szene anschauen, die ebenfalls in Amerika viel diskutiert ist. Interview mit einer Kollegin von NBC. Es geht um die Wahlen von 2020 und es geht vor allen Dingen um die jüngsten Wahlen in Kalifornien, von denen Trump behauptet, sie seien gefälscht, gefaked, da hätte es Manipulation gegeben. Geht um die Bürgermeisterwahl in Los Angeles. Und als die Kollegin kritisch nachfragt, reagiert der Präsident auf folgende Art und Weise. Schauen Sie mal.
Die Wahl war manipuliert. Eine schmutzige Wahl und das passiert gerade wieder in Kalifornien.
Sie haben nie Beweise vorgelegt.
Finden Sie das angemessen, dass eine Wahl stattfindet und man 5 Tage später nicht mal annähernd einen Gewinner bestimmen kann?
Örtliche Beamte räumen ein, dass sie langsam sind.
Entweder sind sie korrupt oder dumm. Sie spielen hier das gleiche Spiel. Es gibt mehr Beweise als je zuvor. Die Wahlen in diesem Land, es ist wie in einem dritte Weltland. Eure Wahlen sind manipuliert und ihr seid manipuliert. Und Meet the Press ist korrupt, ebenso wie ABC und CBS und CNN. Sie sind ein voreingenommener, unaufrichtiger Sender. Tut mir leid, lasst uns aufhören, denn ich habe genug. Vielen Dank, Schätzchen, alles Gute.
Ich bin den ganzen Weg nach Wisconsin gereist.
Ich habe eine Stunde lang mit Ihnen im Regen gesessen und Ihnen Zeit gegeben. Sie sollten Ihre Informationen überprüfen, denn ein Land kann niemals großartig sein mit einer unehrlichen Presse. Kommt, wir gehen.
Herr Bolt, wenn man diese Szene sieht, ja, Sie sind amüsiert, ganz offensichtlich. Was sehen wir da? Ist das ein typischer Trump oder ist das etwas, das zeigt, da ist einer dünnhäutig, weil er merkt, wie die Stimmung im Land ist, wie unzufrieden die Amerikaner sind mit der Inflation und der gesamten Situation?
Ich denke, das ist typisch Trump und die Journalistin hat das sehr professionell abgehandelt und er hat sich wie ein Jugendlicher benommen.
Wie kommt das in Amerika an? Wie diskutiert die amerikanische Öffentlichkeit über eine solche Szene? Man muss sich das immer klar machen. Da sitzt und rastet dann auch aus der mächtigste Mann der Welt, ist nicht irgendjemand.
Well, Ich glaube, dass es zunehmende Hinweise darauf gibt, dass seine Unterstützer, seine Anhänger ihn nach und nach verlassen. Die gegenwärtigen Umfragen zeigen, dass seine Beliebtheit stark unter das Niveau der ersten Amtsperiode gerutscht ist. Und ich glaube, die Werte werden auch nicht wieder steigen. Und Auftritte wie dieser hier werden den Leuten hoffentlich deutlich machen, für wen sie hier gestimmt haben bei der letzten Präsidentenwahl. Und auch anderswo verliert er Unterstützung.
Wenn Trump sagt, es ist mir egal, was die Amerikaner über diesen Krieg denken, das hat er kürzlich gemacht, es war ihm egal, wie hoch die Benzinkosten beispielsweise sind. Er sagt, ich muss das Land beschützen vor der atomaren Gefahr, die werden uns irgendwann mit einer Atombombe bedrohen. Glaubt ihm die amerikanische Öffentlichkeit das noch? Und vor allen Dingen glaubt ihm das seine eigene Partei noch?
Ich glaube ihm auf jeden Fall nicht. Also, dass er uns schützt vor einer iranischen atomaren Bedrohung. Nein, er hat doch gar nichts dagegen ausrichten können. Und ich glaube auch, dass ihm die Benzinpreise wichtig sind und die Wahlergebnisse. Und das kommt dann wieder auf die Frage zurück, ob er irgendwie einen Deal mit dem Iran erreichen kann, dieser Abschuss des amerikanischen Helikopters. Das liegt einfach in seiner Natur. Also er sagt die Dinge, von denen er möchte, dass sie stimmen. Und ob sie damit der Realität übereinstimmen, ist rein zufällig.
Herr Bolton, Sie als ehemaliger Sicherheitsberater, in welcher Situation sind wir da eigentlich tatsächlich im Nahen Osten? Ich habe gesehen, eine Analyse von CNN auf der Basis von Satellitenbildern hat ergeben, dass die Iraner mittlerweile, ich glaube, an die 50 von knapp 70 Tunneleingängen zu ihren Abschussrampen, zu ihren Raketenbasen wieder geöffnet haben. Man sieht auf diesen Bildern die Aktivität, Lastwagen, die sehr viel Material wegfahren. Wie verändert das die Verhandlungsposition der Amerikaner? Und wie sehr stärkt das die Verhandlungsposition von Iran?
Ich glaube, wenn ich Trump wäre, dann würde ich das anders beurteilen. Aber das zeigt doch, was der Iran hiervon hält. Trump ist nämlich sehr nervös, dass die Kampfhandlungen dort wieder aufflammen könnten. Jeder Tag, der vergeht, wo die Amerikaner da keine wirklichen Schritte unternehmen gegen das Raketenprogramm, das atomare Programm, das terroristische Programm der iranischen Regierung, jeder Tag, der vergeht ohne das, bedeutet, dass es immer schwieriger wird für Amerika. Und darauf bauen die. Und die Iraner glauben, dass er eben unbedingt einen Deal erreichen muss. Und so lange halten sie die Straße von Hormuz auch gesperrt. Und irgendwann wird der Iran wirklich sein Öl verkaufen können, entsprechende Einnahmen machen und neu wieder sich aufbauen.
Wir sprechen hier mit dem ehemaligen Sicherheitsberater von Trump. Trump hat neulich in einem Interview gesagt, er sei überrascht gewesen von der Stärke des Irans. Wie glaubwürdig ist das? Oder anders gefragt, wie oft haben Sie mit ihm darüber diskutiert, wie gefährlich es ist, Iran anzugreifen und hingewiesen auf dieses Szenario, dass sie möglicherweise die Straße von Hormuz sperren, dass sie die Nachbarstaaten angreifen, all diese Dinge. War das ein diskutiertes Szenario bei Ihnen?
Ja, wir haben eigentlich ständig über den Iran gesprochen, weil wir besorgt waren wegen deren atomarem Bewaffnungsprogramm. Und ich habe ihm in der ersten Amtszeit schon gesagt, dass wir hier strategische Ziele würden umsetzen müssen, nämlich einen Regimewechsel herbeizuführen. Und die Belege zeigen, dass die immer noch dabei sind, ihr atomares Programm aufzustocken. Hier gibt es kein Verhandlungsergebnis. Also die unterstützen die Hezbollah, die anderen Milizen, die Revolutionsgarden. Und also der Zugang zu der Straße von Hormuz, den wird Trump nicht einfach mit einem Schalter ein- und ausschalten oder öffnen können. Und wir können damit nicht auf Dauer leben, so wie der Iran sich verhält. Wir müssen dort einen Regimewechsel herbeiführen. herbeiführen. Viele Leute haben an diesen Gesprächen teilgenommen. Die Frage einer Schließung der Straße von Hormuz war ganz häufig Thema. Die Golfstaaten, die anderen Golfstaaten, auch Angriffe gegen unsere Basen, auch Angriffe gegen Israel. Und ich habe nie wirklich ihn dazu überreden können, dass wir eine andere Strategie fahren sollten. Das heißt, wenn er das nicht zwischendurch vergessen hat, was natürlich möglich ist, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, also das würde mich schon überraschen, wenn der Pentagon und andere Dinge, andere Stellen das nicht mit ihm auch mehrfach besprochen hätten, bevor dann die Kampfhandlungen begannen.
Zwei Fragen habe ich noch, Herr Bolton. Wie sehr sitzt Trump gerade in der Klemme und steckt in einem Dilemma? Auf der einen Seite diesen Krieg so schnell wie möglich beenden zu müssen, auch mit Blick auf die eigene Wirtschaft, auch mit Blick auf die Weltwirtschaft. Andererseits aber am Ende auf eine Situation hinauszulaufen, dass wahrscheinlich ein Abkommen herauskommen wird, das nicht viel besser ist oder ähnlich ist wie der Deal, den Obama auch schon mit Iran gemacht hatte.
Naja, er hat sich ja selbst in diese Lage gebracht. Er hat sich in diese Falle hineinmanövriert. Und wenn das nicht so wäre, dass das so nachteilig ist, nicht nur für die USA, für Israel, für die Golfstaaten, also eigentlich für die gesamte Welt, wegen nämlich der Proliferation, also der Verbreitung von Atomwaffen, die dadurch geradezu heraufbeschworen wird. Und das Ganze hat ja auch massive wirtschaftliche Folgen wegen der Straße von Hormuz. Es ist einfach ganz typisch für Trump. Er hat nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Er denkt nicht nach über die Folgen seiner Handlungen.
Und letzte Frage, Herr Bolton. Es gibt diese These, dass Benjamin Netanyahu ihn in diesen Krieg getrieben hat. Wir hören jetzt über ein sehr bekanntes Nachrichtenportal, über Axios, dass es offenbar am Telefon ein Zerwürfnis gab. Das hat der Präsident im Grunde selber auch bestätigt, hat Netanyahu beschimpft, als er jetzt zurückgeschlagen hat im Südlibanon und sagt, you're fucking crazy. Das sollen die Worte sein, die dabei gefallen sind. Wie glaubwürdig ist das und wie glaubwürdig ist es, dass er tatsächlich sich von Netanyahu hat in diesen Krieg treiben lassen?
Naja, das hört sich wiederum sehr typisch an für Trump, was da in diesem Gespräch gesagt wurde. Das ist also durchaus glaubwürdig. Netanyahu ist schon noch länger als ich dabei, dass er sagt, wir müssen im Iran einen Regimewechsel herbeiführen. Glaube ich nicht, dass das einen großen Einfluss auf Trump unbedingt gehabt hat. Er ist bei seiner Position geblieben, Netanyahu. Warum Trump dann auf die jetzige Strategie verfallen ist, weiß ich nicht. Und ihm war einfach nicht klar, was das für Folgen haben könnte. Und das Ganze war eben schlecht durchdacht vor diesem militärischen Angriff. Und das Ganze hat sich entsprechend ausgewirkt.
Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, Herr Bolton, aus Ihrer Einschätzung, warum hat das dennoch gemacht? Ich meine, es war eines der zentralen Wahlversprechen. Ich führe euch in keine neuen Kriege. Ich werde nicht das machen, was alle Präsidenten vor mir gemacht haben. Das war das große Versprechen. Und jetzt macht das trotzdem. Warum?
Ja, er bestreitet, dass er so ein Versprechen gegeben hat, aber hat er natürlich. In seiner gesamten politischen Laufbahn war Trump ja immer erfolgreich damit, dass er das, was er am Vortag gesagt hat, in den Wind schlägt und einfach keine Verantwortung übernimmt für seine eigenen Äußerungen. Und das ist dann sicherlich strategisch auf die Dauer nachteilig für uns.
Also Herr Bolton, danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute Ihnen in Washington und eine schöne Geburtstagsfeier rund um den 80., wo auch immer Sie sein werden an diesem Tag. Hoffentlich außerhalb des Käfigs. Alles Gute Ihnen und bis bald. Boah, da lacht er.
Thank you.
Frau Kombaki, die Frage kurz an Sie. Die Lage im Nahen Osten, am Golf. Wenn Sie mit dem Kanzler in der Maschine, in der Regierungsmaschine Richtung Montenegro, da waren Sie, glaube ich, gerade, ne, unterwegs sind. Wie schaut er auf diese Situation, in der wir da plötzlich sind? Und wenn man dann so diese Sätze im Kopf hat, dieser Krieg ist auch im deutschen Interesse und so weiter. Wie sieht er das heute?
Ich glaube, an diesen Satz oder an diese zunächst wohlmeinenden Sätze, die Friedrich Merz über diesen Krieg, über den amerikanisch-israelischen Angriff auf Iran geäußert hat, etwa bei seinem Besuch, bei seinem letzten Besuch im Weißen Haus, ich glaube, an die denkt er nicht mehr so ganz gern zurück. Er hat seine Position inzwischen verändert, hat einen deutlich kritischeren Ton gegenüber den USA, gegenüber Trump, auch gegenüber Israel angeschlagen. Ich erlebe einen Kanzler, ich beobachte eine Bundesregierung, die mit enormer Sorge auf diesen Krieg schaut, auf einen Krieg, auf dessen Verlauf sie keinen Einfluss hat, von dessen Folgen sie und Deutschland aber massiv betroffen ist.
Sie haben neulich gesagt, irgendwo im Gespräch, wenn man Merz aus der Nähe erlebt, der wird ganz schön zerknirscht gerade.
Ich hatte am vergangenen Freitag, als Friedrich Merz zum Westbalkan-Gipfel nach Montenegro aufgebrochen ist, da hatte ich morgens, als wir sind von München aus abgeflogen und es war für den Kanzler eins schon mal unüblich, dass er zu spät kam, dass er erst wenige Minuten nach dem geplanten Abflug eintraf am Flughafen. Das ist untypisch für Friedrich Merz, der ja bekanntlich großen Wert auf Pünktlichkeit legt. Er ging dann grußlos an uns wartenden Journalisten vorbei und da war zumindest mein Eindruck, puh, das ist eine Woche, wir erinnern uns, die Schlappe Deutschlands bei den Vereinten Nationen.
Reden wir gleich noch drüber.
Genau, im Bemühen darum, einen Sitz im Sicherheitsrat zu ergattern. Das scheint ihm doch alles zuzusetzen. Und natürlich, es ist ja die innenpolitische Lage, es ist der Krieg im Nahen Osten, es ist aber natürlich auch die Ukraine-Frage, die Friedrich Merz ganz massiv umtreibt, wo er versucht, die Leerstelle zu füllen oder einen Teil jener Leerstelle zu füllen, die Trump da gerade hinterlassen hat. Also es sind ziemlich viele Bälle, die Merz gerade in der Luft hat und manchmal habe ich das Gefühl, diese Bälle, die werden im Flug größer und vervielfachen sich.
Und es ist der letzte Platz im Beliebtheitsranking von Spitzenpolitikern? Glaub, reden Sie über sowas? Ist das wichtig?
Ich frage mich, ist das wichtig? Kurz vor Alice Weidel, glaube ich.
Alice Weidel ist auf Platz 5, aber Friedrich Merz ist auf Platz 20. Ja. Also nur um mal die Dimension klar zu machen. Dann davor ist Jens Spahn, davor sind, ich glaube, ist Katharina Reiche und so weiter. Also lauter aktive Mitglieder dieser Regierung. Reden Sie über sowas? Oder anders gefragt, wie wichtig ist das für Politiker? Man könnte ja von außen den Eindruck kriegen, tun immer so, es ist gar nicht wichtig, es sind Momentaufnahmen, sind ein paar Umfragen. Hier geht es darum, konsequent zu handeln. Da macht man sich nicht immer beliebt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das egal ist, weil du brauchst doch die Bevölkerung.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das lässt niemanden kalt. Natürlich ist das ein immer wieder gehörter und geäußerter Satz von Politikern, Umfragen, dass die kommen, die gehen. Genau. Es kommt auf anderes an, auf die Substanz, aufs Arbeiten. Aber natürlich lässt das niemanden kalt, auch ein Friedrich Merz nicht. Der, muss man ihm aber auch zugestehen, der in seinem politischen Leben, auch gerade in den vergangenen Jahren, so einige Niederlagen hat einstecken müssen. Er hat 3 Anläufe gebraucht, um CDU-Chef zu werden. Das stählt auch in gewisser Weise. Also ich habe auch durchaus bei ihm den Eindruck, da ist auch eine gewisse Robustheit ist da. Und gerade wenn man ihn in den vergangenen Tagen beobachtet hat, merkt man, wie er wie so ein Mutmacher auftritt. Einer, der versucht, der Nation Optimismus einzuflößen und so ein bisschen Cheerleading betreibt. Cool. Ehrlicherweise, ich glaube auch, sich selbst dabei so ein bisschen Mut zusprechen will.
Sie meinen die Situation im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern jetzt?
Das war am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern, letzte Woche mit Vertretern der ostdeutschen Wirtschaft. Da war das Bemühen herauszuhören, die Lage so ein bisschen besser zu reden. Aber Das war
hart an der Grenze zur Autosuggestion, ehrlich gesagt,
Das kann man durchaus auch so sehen. Also da ist jemand, der, ausgerechnet Friedrich Merz, der nun einen Großteil seiner Oppositionszeit damit bestritten hat, zu beschreiben, wie schlimm die Lage in Deutschland ist. Jetzt ist er in der Verantwortung, jetzt versucht er, dieses Bild zu drehen, ohne dass...
Und sagt ihr Presseleute redet alles schlecht.
Ein oft geäußerter, aber nichtsdestotrotz, lassen wir mal so stehen, oft geäußerter Vorwurf. Ich glaube nicht, dass wir die Dinge schlecht reden.
Ein Politiker, der maßgeblich sich davon ernährt hat, Angela Merkel schlecht zu reden und der jetzt Angela Merkel zitiert in seiner Verzweiflung.
Friedrich Merz hatte sein Wir-schaffen-das-Moment am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern.
So, ja. Besonders. Ich glaube, wir haben das sogar vorliegen. Wir schauen mal kurz rein. Das war der Moment, über den Frau Kombach hier gerade spricht. Schauen Sie mal.
Das ist keine Utopie. Das ist die Realität von morgen, wenn wir gemeinsam anpacken und dieses Land so reformieren, dass wir wieder Chancen haben, vorne zu sein, mitzuhalten, gut zu werden. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam in Deutschland auch wirklich schaffen können. Noch einmal, sonst stände ich nicht hier. Sonst würde ich diese Aufgabe heute nicht ausfüllen und versuchen, auszufüllen und zu übernehmen. Wir schaffen das, wir können das schaffen.
Herr Volkmann, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gesehen haben? Friedrich Merkel bei der Arbeit?
Naja, also ich glaube, der Bundeskanzler hat Stehaufqualitäten. Das haben wir ja gerade gehört, mit Blick auf die verschiedenen
Anläufe. Das unterstellt, dass er schon am Boden lag.
Darf ich ihn? Ja, dass die Umfrageergebnisse nicht gut sind, das lässt ja keinen kalt. Das ist ja so. Das ist in der Politik so und es ist ja auch ein Anlass, sich selbst zu prüfen, welche Fehler macht man, was kann man besser machen? Also ich finde, den Eindruck zu erwecken, dass Politik irgendwie so ein mechanisches Gewerk ist, in dem das nicht irgendwas mit einem macht. Natürlich macht das was mit einem. Aber entscheidender ist doch nicht die Frage, jetzt über Emotionen zu diskutieren, sondern auf die Sachebene zurückzukommen und vielleicht über die außenpolitischen Herausforderungen miteinander zu sprechen, die wir eben von John Bolton gehört haben. Ein Nahostkonflikt mit Blick auf China, die diese Bundesregierung lösen muss. Es gab schon wenige, die in den letzten Jahren so viele Krisen auf einmal hatten wie die Bundesregierung jetzt. Und das gehört eben zur Realität dazu, der wir uns stellen müssen. Nicht aus einer lamoyanten Position heraus, sondern aber mit genauso, Entschlossenheit.
Aber genau so kommt es aber an.
Weiß ich nicht. Ich erlebe es eher, also auch die Aussage jetzt gerade, zu sagen, wir reißen uns zusammen und versuchen das Ruder rumzureißen, eine Stimmung im Land.
Es geht, ich habe Sie noch nie auf Ihren Großvater angesprochen, auf Helmut Kohl. Heute muss ich es tun, weil in diesen Tagen gerade ein Video viral geht. Haben Sie das gesehen? Ihr Großvater, ich glaube, zu Besuch bei Günther Jauch, wo er erklärt, was ein Kanzler auszuhalten hat. Kennen Sie das?
Nee, das Video kenne ich nicht.
Dann lernen Sie jetzt was Neues. Schauen Sie mal zum Thema Lamoyanz. Und ich glaube noch nie, das war ja der Satz von Friedrich Merz, musste ein Kanzler so viel Kritik aushalten wie ich. Ihr Großvater, glaube ich, war da ganz vorne mit dabei. Schauen Sie mal.
Sie sind sozusagen Weltmeister im karikiert werden. Sie sind ein Mann, der spätestens jeden Montag von einem deutschen Nachrichtenmagazin angeschossen wird, der sicherlich viel auszuhalten hat. Kann man das so ohne weiteres? Oder sind da auch Empfindlichkeiten, bei denen Sie sich richtig ärgern und sagen, das stecke ich nicht so einfach weg?
Also, wenn Sie für ein solches Amt kandidieren, müssen Sie etwas aushalten. Einer meiner politischen Ziehväter, da war ich 17, ein alter Zentrumsabgeordneter, sagte mir immer, wer in der Politik an der Spitze steht, ist wie der Hahn auf dem Kirchturm. Jeder Wind, jeder Sturm umweht ihn, das muss man aushalten. Es hat mich niemand gezwungen, Parteivorsitzender zu werden. Es hat mich niemand gezwungen, Bundeskanzler zu werden. Also muss ich es aushalten.
Hat er recht?
Ja, sicher. Aber ich glaube, ich finde es irgendwie jetzt von dem Versuchsaufbau hier ein bisschen unangenehm, daraus so eine, hier sitzt Kohls Enkel und kommentiert Videos von Kohl gegenüber Merz.
Sind Sie der Nächste, der super empfindlich ist?
Ja, ich finde, das ist eben genau ein Teil der, wenn wir über die Problemlage und Vertrauensdefizite in Deutschland in der aktuellen Politik sprechen, wenn man über Vertrauensdefizite in der aktuellen Politik spricht, dann ist vielleicht auch ein Beitrag dazu, dass wir jetzt seit mehreren Minuten über Emotionen reden und über keine einzige Sachfrage vor diesem Land, vor dem dieses Land steht. Also man könnte die Zeit jetzt in dieser Diskussion ja auch dafür verwenden, sich über Sachfragen Gedanken zu machen, die dieses Land besser machen. Stattdessen ist, glaube ich, nichts davon, was wir hier gerade machen, geeignet, das Ansehen von Politik in Deutschland zu verbessern. Die Einzigen, die davon profitieren, sind politische Ränder, die sagen, das stimmt, die können das eh alle nicht, wir müssen es niederbrennen.
Das heißt, wir sind jetzt schuld daran, dass politische Ränder profitieren und nicht
ihre Performance
in der Regierung.
Ich glaube, diese Form der Diskussionsführung, die wir gerade haben, die nicht sich in der Sache mit der Performance der Regierung auseinandersetzt, wo ich viel dazu zu sagen habe, sondern es auf so einer komischen Metaebene und die Politiker, die sollen sich nicht mehr so haben, die sind alle lamoyant, das führt, glaube ich, nicht zum Ziel.
Also die Emotionalisierung der Politik findet doch insbesondere durch diesen Kanzler statt. Ich kann das jetzt so nicht stehen lassen. Wenn man den Deutschen ständig kollektiv sagt, ihr arbeitet alle zu wenig. Mhm. Arbeit ist nicht die Unterbrechung von Freizeit. Mhm. Die Schweizer arbeiten 200 Stunden mehr und. Mhm. Wenn man sagt, ich als Kanzler muss hier Dinge aushalten, weil Medien, Öffentlichkeit, wer auch immer, ihn kritisiert, dann emotionalisieren wir die Debatte und nicht er?
Nein, ich glaube, die Frage,
Nee, warum machen ob wir Sie genug das in Deutschland arbeiten, ob wir produktiv nee, genug sind, ob wir BIP
ich habe Sie was anderes
im Vergleich
gefragt.
Zu den USA.
Sie haben gerade das Fass aufgemacht. Nee, ganz kurz.
Sie haben mich noch
nee, bleiben Sie bitte einmal bei der Sache, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Ja. Sie haben gerade das Fass aufgemacht. Wir emotionalisieren auf unzulässige Art und Weise diese Debatte und reden über Nonsens.
Ich habe gesagt, das ist, glaube ich, dass es nicht zielführend ist, die Debatte auf dieser Ebene zu führen. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel über die außenpolitischen Fragen, vor denen wir stehen, für die ich auch dachte, dass wir
darüber sprechen. Ist es zielführend, den Deutschen ständig zu sagen, ihr arbeitet zu wenig beispielsweise?
Na, die Frage unserer Arbeitsproduktivität,
ja.
Das ist ja eine objektive Frage. Wir sind im internationalen Vergleich, haben wir ein Problem in unserer Arbeitsproduktivität zu anderen Ländern. Wie
und
man
ist
das formuliert,
ist dann in Ordnung,
wie man das formuliert,
pauschal
wie
man zu sagen, das formuliert, ihr arbeitet alles zu wenig?
Das ist nämlich dort auf, wie man das formuliert, das ist nochmal eine andere Frage. Aber die Frage, wie unsere Arbeitsproduktivität sich entwickelt, das finde ich, ist doch eine legitime Diskussion, die man auch führen kann miteinander.
Und die sollte man so machen?
Nochmal, ich glaube, dass das eine Verkürzung der Debatte ist auf einen Satz. Wir haben eine ganze Reihe von Themen zur Frage, wie entwickeln sich beispielsweise die Einkommenssteuersätze, die diese Frage beantworten können, indem sich Anreize setzen, dass sich Arbeit wieder mehr lohnt. Die Debatte darauf zu verkürzen, der Bundeskanzler sagt, ihr seid alle faul, das ist ja das, was Sie gerade so ein bisschen
das
insinuieren.
Sagt nicht ich, das sagt der Bundeskanzler.
Oder was manche andere ihm in den Mund legen, das finde ich, führt in der Debatte
nicht weiter. Nochmal. Warum machen Sie das? Wieso sagen Sie, das legt ihm jemand in den Mund? Frau Kombaki, sagt der Kanzler, dass die Deutschen zu wenig arbeiten oder nicht?
Ich habe solche Sätze im Ohr. Ja. Ich würde aber ganz gerne eine Lanze brechen, Herr Volkmann, für die Emotionen in der Politik. Und zwar aus mehreren Gründen, weil das, was wir als Journalistinnen und Journalisten in Berlin beobachten, mitunter sehr, sehr emotional ist. Es ist nicht so, dass wir emotionalisieren und da irgendwie die Emotion hineintragen.
Vielleicht
mein
auch.
Eindruck, aber nicht primär. Wir bekommen die Vorlagen geliefert. Mein Eindruck auch für die Gründe dafür, warum diese Koalition es so schwer hat in diesem ersten Jahr, warum sie auch mitunter dysfunktional ist, ist auch mit ein Grund dafür ist, dass es emotional, dass es atmosphärisch in dieser Koalition nicht stimmt. Erstens. Zweitens. Emotion. Wir können, wenn wir Menschen für Politik interessieren wollen, wir als Journalisten, Sie sicherlich auch als Politiker, dann brauchen Sie auch eine emotionale, eine empathische Ansprache. Das ist, glaube ich, das große Thema unserer Zeit. Das ist etwas, was der AfD gelingt, was mit ihren Erfolg erklärt, dass sie eine von mir keineswegs geteilte, aber eine emotionale Sprache findet, die viele Menschen verstehen. Und deswegen, ich würde nicht dazu raten, Politik auszugrenzen und Emotionen zu spalten.
Ja, das ist ja nicht verkehrt. Also zu sagen, Politik braucht eine Erzählung, die an positive Emotionen anknüpft, das ist richtig. Aber es braucht eben nicht nur Erzählungen, Emotionen, Marketing, es braucht auch politische Substanz und Inhalte. Da haben wir einen Koalitionsvertrag, wir haben jetzt Diskussionen über innenpolitische Reformen, wir haben außenpolitische Krisen, die wir meistern müssen. Die Frage zum Beispiel, wie sichern wir unsere Öl- und Gasversorgung mit Blick auf die Blockade der Straße von Hormuz? Wie gehen wir damit um, dass wir Überkapazitäten vom chinesischen Markt auf den europäischen Markt bekommen und wir im Moment 12.000 Industriearbeitsplätze im Monat verlieren?
Ja,
wie sorgen wir dafür, dass wir mit Blick auf die Bedrohungslage durch Russland wieder verteidigungsfähig werden? Oder wir diskutieren darüber, ob aus Ihrer Sicht der Bundeskanzler Lamoyant ist oder nicht? Und ich glaube, diese Debattenführung, die natürlich wir gemeinsam ein Stück weit verantworten, das ist eine Grundsatzentscheidung, die darüber entscheidet, ob Leute Politik vertrauen oder nicht. Und ich würde sie lieber in diesen Fragen führen und nicht über dieses Thema.
Ich würde da gerne noch eine Sekunde bleiben, bevor wir gleich Herrn Audisch fragen. Ist doch ein Unterschied, ob man sagt, ihr arbeitet alle zu wenig und Arbeit ist nicht die willkommene Unterbrechung von Freizeit? Oder ob man mal die Frage stellt, woran es liegt, dass Deutschland mitnichten bei Vollzeitarbeitsplätzen weniger arbeitet als Schweiz und der Rest von Europa, sondern diese Arbeitszahl kommt zustande, weil wir so viel Teilzeitbeschäftigung haben. Und dann wäre es auch die Aufgabe von Politik, mal zu adressieren, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass wir so viel Teilzeitstellen haben, weil wir es immer noch nicht hingekriegt haben, beispielsweise für Frauen eine vernünftige Betreuung für Kinder hinzukriegen.
Ich bin Ihnen total dankbar, dass Sie diesen Punkt aufmachen. Oder die Frage,
aber das ist doch eine Aufgabe von Politik, dafür zu sorgen, dass es diese Versorgung Versorgung der Kinder gibt.
Warum ist es so, dass wir beispielsweise im mittleren Einkommenssegmenten zwischen 3.000 und 4.000 Euro brutto mit zusätzlicher Besteuerung de facto keine, durch zusätzliche Besteuerung de facto keine Nettozugewinne haben? Gibt es sehr gute Steuerkonzepte, zum Beispiel von den Kollegen Yannick Buri und Florian Dorn, die gezeigt haben, wie man das entlasten kann. Ja. Und das Thema Kinderbetreuung, was Sie angesprochen haben, ist ein anderes, wo wir einen Rechtsanspruch haben, wo wir aber in der Praxis häufig nicht gut genug sind.
Und bevor man hingeht und jungen Leuten pauschal unterstellt, dass sie alle zu wenig arbeiten, könnte es sein, dass die demotiviert sind bis ins Mark, weil Politiker wie Friedrich Merz und andere ihnen ständig neue Dinge zumuten und ihnen sagen, pass auf, die Abgaben sind das eine Thema, die Einkommensteuer ist das andere Thema und egal wie sehr ihr euch abstrampelt, ihr werdet es niemals schaffen, so wie die Generation eurer Eltern, zu eurer eigenen Wohnung oder an eurem eigenen Haus zu kommen. Das ist doch das Thema, über das wir da reden müssen und darüber demotivieren wir die. Und wenn wir dann sagen, ihr müsst darum kämpfen, die Extrastunde zu machen, ihr müsst euch mehr anstrengen, dann kommen Politiker von der anderen Seite, von der SPD insbesondere, wie Bärbel Baas oder Philipp Thürmer, der dann regelmäßig hier sitzt, der User-Chef, und sagt, den da oben müssen wir dringend viel, viel mehr wegnehmen, weil das geht so nicht weiter. Man stellt dann eine ganze Gruppe einfach quasi unter Reichenverdacht und sagt, euch müssen wir jetzt mal dringend was wegnehmen. Das heißt, du sorgst dafür, dass sich sozialer Aufstieg nicht lohnt.
Genau, Sie beschreiben genau das Dilemma, in dem wir sind, in dem meine Generation...
Und das mal so auszusprechen, wäre deutlich schlauer, als hinzugehen und zu sagen, ihr arbeitet alle zu wenig und das muss ich jetzt mal regeln.
In dem meine Generation, wie Sie es gerade beschrieben haben, in weiten Teilen Wohlstand nicht mehr arbeiten kann, weil wir Lohnarbeit so hart besteuern.
Das ist aber die Aufgabe von Politik, das zu verändern.
Ja, und das ist die Aufgabe.
Das machen nicht die Bürger, das machen Politiker.
Völlig richtig und genau diese Aufgabe haben wir uns ja gestellt. Also wenn Sie sich angucken, was die Union, was die junge Union insbesondere sich als thematische Ziele nimmt, ist für die junge Generation zu ermöglichen, aus eigener Kraft wieder einen Sprung in die Mittelschicht zu schaffen, sozialen Aufstieg zu schaffen. Und jetzt schlagen wir vielleicht die Brücke zur aktuellen Reformdiskussion. Eine der wesentlichen Ziele der Reform jetzt sind ja zu verhindern, dass die Lohnnebenkosten immer weiter ansteigen und dadurch immer mehr netto aufgefressen wird und brutto bei den Bürgern verbleibt.
Und dann, um jetzt noch mal das Bild vollständig zu machen, Herr Audrich, kommt dann der Kanzler und sagt, ja, diese Reformen müssen wir dringend alle machen. Herbst der Reformen, Winter der Enttäuschungen, Frühling der Halbreformen, Sommer der vielleicht Reformen und dann schon der sachdienliche Hinweis, ein Big Bang wird das alles nicht. Ist das dazu angetan, um Aufbruchstimmung zu erzeugen?
Nein, sicher nicht. Und genau das, was wir jetzt bräuchten, wäre das, eine Aufbruchsstimmung in ganz unterschiedlichen Bereichen. Eigentlich bräuchten wir eine Aufbruchsstimmung, um Reformen hinzukriegen, echte Reformen. Eigentlich bräuchten wir eine Aufbruchsstimmung, um die großen Fragen, die sich auch an die Krise im Iran anschließen. Also wie haben wir eigentlich ein Wirtschaftssystem, was in dieser neuen Ordnung funktionieren kann? Wie haben wir eine sichere Energieversorgung? Das sind grundlegende Veränderungen. Und eine Bevölkerung, die diese Veränderungen mitmachen soll, die braucht eine Idee, ein Ziel und einen gemeinsamen Aufbruch dazu. Und ich glaube, dass der Kanzler gerade alles tut, aber nicht das herzustellen. Wenn Friedrich Merz sich in Davos zum Beispiel hinsetzt, auf die Bühne vor Millionären sagt, die Deutschen arbeiten zu wenig und sie würden in der Schweiz 200 Stunden mehr arbeiten, was falsch ist, dann ist das kein Aufruf dazu, eine gemeinsame Kraftanstrengung in der Bevölkerung auf den Weg zu bringen, wenn wir gleichzeitig Debatten immer wieder darüber führen, von der Lifestyle-Teilzeit über das BAföG, dass letztlich auf der einen Seite zu wenig gearbeitet wird und dass zum anderen alle Reformen, die irgendwie gemacht werden könnten, eigentlich nur eins sind, nämlich Kürzungen zulasten von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, die es ohnehin nicht so einfach haben, dann ist das kein Gefühl von, wir machen hier einen großen Schritt nach vorne. Wir versuchen jetzt gemeinsam einen Konsens dazu zu finden, rein in neue Technologien auf der einen Seite und rein in die nötigen Reformen auf der anderen Seite. Und das wäre das, was wir so dringend bräuchten in Deutschland. Und der Kanzler schafft es im Moment nicht. Und insofern ist das schon eine Frage von Emotionen, die ganz direkt gekoppelt ist an die Frage, ist eine Gesellschaft bereit, am Ende die nötigen Schritte in die Zukunft auch zu tun. Und diese Verbindung, die schafft Friedrich Merz nicht, die schafft diese Regierung nicht und die wäre so nötig, gerade jetzt in dieser Zeit.
Ich finde das total spannend, weil es zeigt, glaube ich, den Unterschied in unserem Reformbegriff. Bei uns ist der Reformbegriff ein Begriff, wo es darum geht, wie wir in Deutschland wieder Wachstum generieren. Und Sie stellen ja vor allem die Verteilungsfrage. Wenn Sie sagen, diese Reformen sind Kürzungen bei allen Beteiligten, dann ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Wenn wir diese Reform unterlassen, dann kürzen wir bei einer ganz zentralen Bevölkerungsschicht, nämlich der arbeitenden Mitte unserer Gesellschaft. Wenn wir nicht reformieren,
dann steigen bis zum Ende des Jahres und in den nächsten Jahren die Sozialabgaben und die Lohnnebenkosten um mehrere Prozentpunkte. Und das ist nichts anderes als ein effektiver Griff in die Kasse der arbeitenden Gesellschaft, weil wir ein System finanzieren, was in der jetzigen Form einfach nicht mehr tragfähig ist. Und deswegen finde ich das Framing total interessant, weil es zeigt wirklich einen gewissen Unterschied im Politikansatz. Uns geht es darum, wir wollen wieder mehr Wachstum ermöglichen, indem wir die Belastungen senken und nicht alleine eine Verteilungsdebatte führen, die einen immer kleiner werdenden Kuchen ohne Wachstum zwischen immer mehr Leuten aufmacht.
Das heißt, Herr Hoffmann, das heißt, Steuererhöhungen wird es mit der CDU nicht geben?
Das ist zu kurz gegriffen.
Das ist eine Frage.
Nee, es muss darum gehen.
Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart,
dass miteinander
es keine Steuererhöhungen geben
miteinander, dass wir eine Steuerreformkommission einsetzen, die die arbeitende Mitte der Gesellschaft entlastet. Und die Kollegen Dorn und Buri haben vorgelegt, wie man alle entlasten kann und durch eine Kürzung der Verwaltungs- und Sachkosten bei den Ministerien und einen Subventionsabbau das im Bundeshaushalt seriös refinanzieren kann. Und ich finde, das ist eine super Grundlage, um diese Diskussion zu führen.
Ich will trotzdem noch mal die Frage stellen. Sie dürfen sofort Steuererhöhungen mit der CDU, ja oder nein?
Ich bin ja weder CDU-Vorsitzender noch irgendwie Vertreter, der sagen kann, so im Einzelnen, wir schließen das jetzt zu 100% aus.
Aber Sie sind schon in der CDU.
Gott sei Dank.
Und sondern Sie sitzen im Bundestag.
Absolut.
Und Sie haben Zugang zu dieser Fraktion.
Sie machen es sich viel zu einfach.
Würden Sie für eine Steuererhöhung stimmen, ja oder nein?
Ich würde für ein Steuerkonzept stimmen, in dem wir unterm Strich die Gesellschaft entlasten.
Sie schließen Steuererhöhungen nicht aus.
Wie kann ich das denn ausschließen?
Ich sage das deswegen, weil es auch Teil Entschuldigung, ganz kurz.
Wenn es
Emotionalisierung.
Lassen Sie mich das kurz mal zu dem Punkt
fertig. Vor der Bundestagswahl saßen hier so viele. Sie dürfen sofort. Ich will Ihnen nur kurz erklären, warum ich darauf so beharre. Vor der Bundestagswahl saß hier einer nach dem anderen, von Ihren Kollegen insbesondere, aus der CDU. Und die Sätze waren gar nicht groß genug, um zu beschreiben die Abscheu und Empörung, mit der man Steuererhöhungen von sich weist.
Ja.
Und allein das Wort Steuererhöhung war schon eine Zumutung.
Ja.
Man sagte, wissen Sie, Wirtschaft ist Psychologie. Wenn Sie nur über Steuererhöhungen reden, dann schadet das schon der Wirtschaft. Mhm. Kaum im Amt reden jetzt plötzlich auch die Leute in der CDU, auch so wie Sie heute, Sie schließen das nicht aus, Sie können sich Steuererhöhungen vorstellen.
Das ist der Frust, der da entsteht. Gerade genau da, Stopp. Aus dem einzigen Grund, dass es nicht meine Aufgabe ist, aus Talkshows der Steuerreformkommission vorzugreifen. Weil ich finde, es ist eine Unart, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und meine Vorstellungen einer Koalition präsentiere, und sage, so oder gar nicht, dann kommen wir mit Reformen nicht voran.
Ich habe Sie nur nach Ihrer Meinung gefragt.
Genau, meine Meinung ist...
Und als Abgeordneter sind Sie Ihrem Gewissen verpflichtet.
Meine Meinung ausführen? Ja. Meine Meinung ist, dass ich der Überzeugung bin, dass die steuerliche Belastung in Deutschland schon jetzt, insbesondere in den mittleren Einkommensschichten, so hoch ist, dass sie keinen Anreiz mehr bietet für Vermögensaufbau. Wir haben vorhin über die Arbeitszeit gesprochen, dass wenn man über die vermeintlichen Spitzensteuersatz spricht, wir lange nicht mehr über die Spitze sprechen, sondern über das anderthalbfache des Durchschnittsverdienst, damit Facharbeiter belasten, dass 3/4 der Handwerker in Deutschland als Personengesellschaften oder Einzelunternehmer in der Einkommensteuer sind. Das heißt, auch jede Diskussion über eine Reichensteuer am Ende vor allem eine Handwerkersteuer ist. Und deswegen kann ich Ihnen viele gute Gründe nennen, warum ich der Überzeugung bin, dass es in der Sache falsch ist. Aber Sie wollen von mir kategorische Antworten, die ich nicht bereit bin zu geben. Weil wenn wir die Reformdebatte in Deutschland so führen, dass sich hier jeder hinsetzt, ein Kollege von der SPD, ein Kollege von der Union, und sagt, unter den und den und den und den Bedingungen mache ich nicht mit, dann wird es nichts mit den Reformen. Ich will aber, dass es was wird mit den Reformen.
Dann lernen wir für den nächsten Wahlkampf, dass wir von Maximalforderungen vielleicht Abstand nehmen. Also Sie werden ja jetzt hier konfrontiert mit Erwartungen, die wie Sie, die Friedrich Merz, die führende CDU-CSU-Politiker im Bundestagswahl geweckt haben. Sie stehen im Wort. Und diese Steuererhöhungsthematik ist ja deswegen auch so heikel, weil die Union gleich zu Beginn dieser Legislaturperiode wortbrüchig geworden ist. Und das ist, und da sind wir jetzt wieder bei der Emotion, das ist eben auch eine Erklärung für die Vertrauenskrise, die Politik in diesem Land hat.
Mhm. Herr Audit.
Also ich möchte einmal den Begriff von Reform noch einmal adressieren. Das, was die CDU im Moment unter Reformen in die Öffentlichkeit stellt, sind Kürzungen bei ganz vielen einzelnen Gruppen, so dass jede einzelne Gruppe in Deutschland eigentlich nur noch das Gefühl hat, ich soll am Ende zahlen. Das ist Kürzungen bei der Jugendhilfe, das ist Kürzungen bei der Eingliederungshilfe, das ist Kürzungen bei den Rentenbeiträgen für BAföG. bei den pflegenden Angehörigen, das ist Kürzungen beim BAföG, das ist Kürzungen beim Wohngeld, der Tarifvertrag der Pflegekräfte an der Charité wurde gerade gekündigt, der Tarifvertrag bei Vivantes steht in Frage. Ich könnte das sehr, sehr lange fortsetzen. Es ist in jedem einzelnen Schritt eine Kürzung bei Menschen, die nicht viel Geld haben. Das sind keine Reformen. Das sind schlicht und ergreifend Kürzungsorgien. Und wir haben auf der anderen Seite im letzten Jahr gesehen, zum Eintritt in diese Bundesregierung, dass Geld da war für Steuersenkungen in Höhe von 48 Milliarden Euro bis 2029, bei denen der ganz große Teil, ungefähr 70%, an das oberste 1% der Gesellschaft geht. Wenn wir in die Zukunft schauen, die Körperschaftssteuersenkung, die Sie gemacht haben, das schlägt dann ab Anfang der 30er Jahre ein, jedes einzelne Jahr 25 Milliarden Euro weniger in den Kassen des Staates, 12,5 Milliarden davon im Bund, 12,5 Milliarden Euro in den Ländern. Und an dieser Stelle stellt sich für mich irgendwann die Frage, wie kann man einer Gesellschaft eigentlich vermitteln, dass wir in Reformen gehen, wenn am Ende zu Lasten älterer Menschen, zu Lasten von Studenten, zu Lasten der jungen Menschen, zu Lasten von allen gekürzt wird, gleichzeitig als zweites Geld für diese enormen Steuersenkungen da war und drittens keine einzige Steuerlücke angegangen wird, die im ganz oberen Bereich, wo wir massive Steuervermeidung haben, mal ein bisschen mehr reinholen würde. Also ich kann könnt die ausführen, dann wird mein Take hier sehr, sehr lange. Insofern will ich es mal dabei bewenden lassen. Aber in dieser Art und Weise Reformen auf den Weg zu bringen, wird am Ende nicht dazu führen, dass Menschen Lust haben, Reformen mitzumachen. Das sind keine Reformen, sondern das sind Kürzungen auf dem Rücken von Menschen, die nicht viel haben.
Ich finde das ganz erstaunlich, weil ich glaube, Sie gehen da gerade, also ich weiß nicht, ob Sie mehr Erkenntnisse über die Ergebnisse der Steuerreformkommission haben als ich und mehr Erkenntnisse über die Reformpakete, die geschnürt werden. Aber es ist natürlich eine sehr einseitige Darstellung, sich auf manche Vorschläge, die im Raum stehen, zu fixieren und dabei zu unterlassen, dass es ja auch eine ganze Reihe von Entlastungen gibt. Also nehmen wir mal zum Beispiel die Gesundheitsreform oder die Pflegereform. Die besteht ja nicht alleine aus Kürzungen, sondern die besteht aus einer Repriorisierung von Leistungen. Und das ist verbunden mit dem Ziel, dass am Ende Beitragsstabilität gewährleistet wird. Es ist sehr, sehr einfach, Reformpakete zu zerreden und zu sagen, in diesen einzelnen Fällen können wir das nicht mittragen. Aber man muss sich zugleich, und das gehört, finde ich, zu einer verantwortungsvollen Politik auch dazu, die Frage stellen, wenn wir das unterlassen, wo landen wir dann am Ende in der Finanzierungsfähigkeit unserer Haushalte? Und wenn Sie sagen, man soll es anders machen, gerade mit Blick zum Beispiel auf die Entlastung bei Unternehmenssteuern, wir sind bereits heute absolutes Hochsteuerland in der OECD, auch bei Unternehmenssteuern. Ein ganz wesentlicher Standortnachteil, den Deutschland hat, ist die hohe Abgabenbelastung für Unternehmen, für Arbeitnehmer. Dieses Thema anzugehen, sichert Arbeitsplätze, sichert den Investitionsstandort Deutschland. Und ich halte das für verantwortungsvoll, genau das so zu tun, wie es die Bundesregierung im letzten Jahr gemacht hat.
Ist es, Frau Kombaki, verantwortungsvoll, das so zu machen, wie es morgen Abend passiert? Man hat ja das Gefühl gewonnen zwischendurch. Jetzt Ende Juni, 30. Juni, wird die Deutschland AG wieder flott gemacht. Das war der Eindruck, der entstanden ist. Es stellt sich raus, scheint nicht ganz so zu sein. Und der Big Bang scheint dann doch nicht zu kommen. Morgen dann großes Treffen mit den Sozialpartnern. Ist das ein guter Mechanismus, das so zu machen? Ganz kurz vor der großen Reform sich mal schnell zusammenzusetzen und sagen, pass auf, wie machen wir das jetzt hier?
Also was ich Herrn Audretsch entgegnen würde, immerhin, was man Schwarz-Rot zugutehalten muss, ist, dass Schwarz-Rot, dass die jetzige Bundesregierung an die Sozialreform sich ranwagt, dass sie tatsächlich die Rente, die Pflege, die Krankenkasse, sehr vieles, was sehr lange liegen geblieben ist, reformieren will. Das ist also vom Ambitionsniveau jetzt schon ganz gut. Nur, jetzt kommen wir zum großen Aber. in der Art und Weise, wie das vonstatten geht. Sie haben eben auf das wirklich desaströse Erwartungsmanagement dieser Bundesregierung hingewiesen. Also ist immer wieder, und zwar in sehr kurzer Zeit, Großes in Aussicht gestellt wird. Herbst der Reform. Im März sagte Friedrich Merz mit Blick auf die Sommerpause, dass es vor dieser Sommerpause große Entscheidungen geben werde. Damit schürt diese Koalition natürlich Erwartungen, denen sie selbst kaum gerecht werden kann. Jetzt ist es so, morgen Abend, Sie haben es angesprochen, 19 Uhr, Date im Kanzleramt. Der Kanzler, weitere Regierungsvertreter treffen sich mit 4 Vertretern von Gewerkschaften, der größten Gewerkschaften, und 4 Vertretern von Wirtschaftsverbänden. Warum tun sie das? Weil der Druck auf Friedrich Merz so enorm groß gewesen ist in den letzten Wochen. Doch bitte die Sozialpartner einzubinden in diesen Prozess. Wann tut er das? Kurz vor Schluss. Er zäumt das Pferd von hinten, vielleicht auch von unten, jedenfalls nicht korrekt auf, würde ich sagen.
Nicht von vorne.
Es ist mit Blick auf die Reform. Also denn natürlich, worauf ist die Bundesregierung angewiesen? Die Bundesregierung ist darauf angewiesen, auf einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens. Wir haben gesehen, wie Friedrich Merz ausgebuht wurde, als er beim DGB vorsprach. Ja. Diese Leute, Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaftsvertreter, muss man mitnehmen. Friedrich Merz war gewarnt, und zwar nicht nur von der SPD, er war gewarnt aus dem CDU-Präsidium. Da gab es Leute, die früh genug sagten, binde die Sozialpartner, binde die Gewerkschaften ein. Mhm. Aber Friedrich Merz ist manchmal eben, ja, ich sag das jetzt und dann wird das so gemacht. Und mit dieser Attitüde
ist tut er sich schwer. Ist das, zu einem anderen wichtigen Thema, ist das Handwerk? Das, was jetzt in New York zum Beispiel passiert ist, ist das auch fehlendes Handwerk? Ist das schlechtes Handwerk, wenn Deutschland sich bemüht um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat und dann wird das über Jahre vorbereitet und am Anfang sind alle noch wahnsinnig zuversichtlich und sagen, wir haben da jetzt noch zum Schluss noch mal wirklich sozusagen Lobbyarbeit für unser Land gemacht und dann große Überraschung, klappt's nicht.
Friedrich Merz und das Kanzleramt ist nicht ganz frei von einer gewissen Hybris, würde ich sagen. Dass Friedrich Merz, obwohl zu Beginn seiner Amtszeit feststand, dass das im Prinzip das größte Projekt des Auswärtigen Amts war, diese Kandidatur für einen nicht ständigen, also einen auf 2 Jahre angelegten Sitz im UNO-Sicherheitsrat.
Das haben wir schon oft gehabt.
Das haben wir schon sehr oft gehabt. Und Deutschland ging bislang davon aus, dass Deutschland das alle 8 Jahre zusteht. Und deswegen hat es sich erneut auch beworben für die Legislatur ab 27. Nun haben sich dabei auch 2 weitere europäische Partner beworben. Man konkurriert also gegen Österreicher und Portugiesen, sympathische Völkchen, und dann irgendwie als großes Deutschland. Das sieht nicht gut aus, das kam nicht gut an. Und man hatte relativ wenig Zeit, weil Deutschland erst vor wenigen Jahren diesen Sitz innehatte. Der Kanzler, muss man sagen, was nach dem, was ich so vernehme, überhaupt nicht gut angekommen ist in Diplomatenkreisen, ist, dass er im vergangenen September, immer im September kommt die UNO-Generalversammlung zusammen und das ist eine große weltpolitische Bühne. Das wäre die Gelegenheit gewesen für Friedrich Merz, so wie sie Portugiesen, wie sie Österreicher genutzt haben, dahin zu gehen, nach New York zu fliegen und für Deutschland, für diesen Sitz, für eine deutsche Perspektive auf internationale Ordnung zu werben. Hat er nicht gemacht. Friedrich Merz ist in Berlin geblieben, da war gerade Haushaltswoche, war Prio 1. Er hat auch mit diversen Äußerungen, Stichwort Israel erledigt die Drecksarbeit für uns in Iran, hat er auch Zweifel daran geweckt, dass Deutschland das Völkerrecht so achtet, wie es vorgibt, das Völkerrecht zu achten. Also das waren alles, Sie fragen nach Handwerk. Tja, schlechtes Handwerk, Ungeschicklichkeit, Unerfahrenheit, würde ich sagen, ist aber auch ein wesentlicher Faktor.
Mhm. Herr Volkmann, wie geht Ihre Erklärung, dass das dermaßen schiefgegangen ist?
Ich habe da eine Reihe von anderen Perspektiven. Zunächst einmal glaube ich, dass das zentrale Vorhaben des Auswärtigen Amtes und auch dieser Bundesregierung zu Beginn der Wahlperiode war, dass die NATO nicht auseinanderbricht.
Das war nicht
mit dem Blick auf die Frage der NATO-Gipfel, der Vorbereitung der Sherpas, das lag im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt. Und das ist uns gelungen, zumindest für den Moment. Wir haben natürlich durchaus ein angespanntes transatlantisches Verhältnis, aber ich glaube, das sollte man nicht ganz vom Tisch wischen. Zur NATO, zum UN-Sicherheitsratssitz selbst. Man muss die Timeline dort richtig ziehen. Die Österreicher haben 2011 ihre Kandidatur angekündigt, die Portugiesen 2013. Wir erst 2019. Das ist nicht Friedrich Merz schuld. Wir waren von vornherein
im Rückstand und wir haben sehr, sehr viele uns eigentlich sehr wohlgesonnene Staaten, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gewählt haben, weil sie bereits 2016, 2017 anderen Staaten Zusagen gemacht haben, also Portugal, Österreich, und dann nicht mehr hinter diese Zusage zurückgehen wollten. Ich finde, man kann sehr wohl die Frage stellen, ob das klug war, quasi europäischen Nachbarn die Kampfkandidatur zu erklären. Die Ampel konnte diesen Rückstand in den 3 Jahren, den sie an der Regierung war, nicht aufholen. Wir waren im Rückstand, als die jetzige Bundesregierung angetreten ist.
Aus Ihrer Partei kommt der Vorwurf, dass die Ampel ist, die quasi Schuld daran ist.
Lassen Sie mich kurz den Punkt noch fertig machen. Und dann war das letzte Jahr eine große Herausforderung, dort Stimmen dazu zu gewinnen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Vereinten Nationen so eine Art Zeugniskonferenz sind, wo man für Sozialverhalten mit Blick auf das Völkerrecht Noten bekommt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es war nicht die einzige Kampfkandidatur, die wir verloren haben, sondern auch die Philippinen gegen Kirgisistan. Wenn Sie sich das Stimmverhalten der Philippinen und Kirgisistan nebeneinander gelegt anschauen, Kirgisistan hat sich enthalten bei Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, hat sich enthalten bei völkerrechtlichen Fragen, die das Seerecht bei China betreffen. Die Philippinen waren bei völkerrechtlichen Fragen deutlich klarer positioniert, haben trotzdem diese Abstimmung verloren.
Ja, an und deswegen werden andere Maßstäbe gestellt
als an Kirgisistan. Eine Abstimmung, ja, und diese Maßstäbe, die an Deutschland gestellt werden, die können Sie ja, also was ja häufig mitschwingt, ist die Frage der Israel-Positionierung. Das Stimmverhalten Österreichs in der UN war pro-israelischer als das deutsche Stimmverhalten in den letzten 2 Jahren. Also mich überzeugt dieser Teil der Erklärung nicht. Ich glaube, es ist Anlass für einen viel grundsätzlicheren Punkt der Selbstkritik. Und das ist die Frage, passt unser Selbstbild zu der Fremdwahrnehmung, die wir in der UN
und
haben.
Und zu dem Anspruch, den wir selber immer formulieren.
Genau, und das Selbstbild,
unserem moralischen Anspruch, um es mal genauer zu sagen.
Wir sind Weltmeister in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind Vize-Weltmeister als UN-Geberland. Und das kauft uns Einfluss. Und offenkundig stellen wir fest, dass zumindest ein Teil der UN diesen Einfluss für verzichtbar oder für so selbstverständlich hält, dass man davon ausgeht, dass Deutschland, egal ob es gewählt wird oder nicht, es weiterführt. Und das sollte Anlass geben dazu, nicht jetzt eine reine Kürzungsdebatte zu führen, aber zu überlegen, wie können wir diese Gelder strategischer einsetzen als bisher.
Herr Onitsch, es gab insbesondere aus der CDU den Vorwurf, das hat uns Annalena Baerbock eingebrockt. Wie sehen Sie das? Und zwar, um es konkreter zu machen, mit moralinsauren Belehrungen, mit denen sie sozusagen angeblich durch die Welt gereist ist. Und deswegen hat man uns das insbesondere im globalen Süden übel genommen.
Also mir scheint das hilflos, ehrlich gesagt, diese Argumentation in der jetzigen Situation zu bringen. Annalena Baerbock ist gewählt worden mit fast 90% zur Präsidentin der Generalversammlung. Offensichtlich hat sie in der Breite der Nationen eine ganz große Unterstützung gehabt, genau dafür. Und insofern glaube ich, Frau Kombaki hat ein paar wichtige Punkte genannt, was das Völkerrecht angeht, was auch die Zusammenarbeit mit anderen Ländern angeht. Ich will es aber gar nicht nur polemisch jetzt einmal zurückdrehen und im Sinne dessen, was die Kolleginnen und Kollegen der CDU da gemacht haben, jetzt sagen, Friedrich Merz trägt die alleinige Schuld für alles. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich fragen, wie wir die internationalen Beziehungen so aufstellen in die Zukunft hinein, dass sie in diese neue Welt passen. Und da ist offensichtlich klar, dass ganz viele Länder sich die Frage stellen, wo ist in Zukunft die Kooperation, die uns weiterbringt, wo wir gemeinsam irgendwie unterwegs sein können, Dinge auf den Weg bringen können. Und der kanadische Premierminister Carney hat was Wichtiges in Davos gesagt, dass wir darauf achten müssen, dass wir in der Lage sind, mit anderen Mittelmächten zu kooperieren, dass wir darauf achten müssen, dass wir die Kooperation in den globalen Süden so aufbauen, dass wir im Zweifel auch in der Lage sind, Gegenpositionen zu den Großen, die gerade versuchen, diese Welt zu dominieren, aufzubauen. Und das sind die Orte, an denen die vielen Stimmen in der UN-Generalversammlung zusammenkommen. Insofern darüber nachzudenken, was ist denn ein richtiger Angang an internationale Kooperation in dieser neuen Zeit, das steht offensichtlich an nach dieser Niederlage in der Generalversammlung.
Also was Sie jetzt unterschlagen ist, die Kritik an der Ex-Außenministerin, die aus Afrika dazu gekommen ist. Gibt es da keinen Anlass für Sie, mal Dinge zu überdenken, die Art und Weise, wie man Politik begreift und wie man durch die Welt reist und den Leuten erklärt, wie sie es zu machen haben?
Das war nie der Ansatz, den Annalena Baerbock verfolgt hat. Und es ist auch kein Ansatz, den wir verfolgen sollten. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn wir uns zum Beispiel die Handelspolitik anschauen, wir eine sehr, sehr andere, grundsätzlich andere Herangehensweise an zum Beispiel Handelsverträge brauchen. Das war in der Vergangenheit immer ein Aushandeln von großen Verträgen, wo alles drin war, wo die Tarif-, die Zollfrage drin war, wo die Menschenrechtsfrage, Umweltfragen und alles war. Und ich glaube, wir müssen schrittweise vorgehen. Es wird nicht mehr funktionieren, dass wir große Abkommen 20 Jahre verhandeln, irgendwann abschließen. Und das ist eine Umstellung in der Art und Weise, Handelspolitik zu machen, die für die Europäische Union gilt, die aber natürlich genauso auch für die Programmatik der verschiedenen Parteien und der verschiedenen Regierungen.
Sie lenken ab. Sie kennen die Kritik des früheren Präsidenten aus Botswana?
Ich habe gelesen, was er gesagt hat, ja.
Der sagt, die Art und Weise, wie sie dieses Amt begriffen und interpretiert hat, das war nicht in Ordnung. Ich habe die Vize-Umweltministerin, ehemalige aus Namibia gehört, die es ähnlich gesagt hat und sagte, die Art und Weise, wie wir da aufgetreten sind und den Leuten Belehrungen erteilt haben, war nicht in Ordnung. Ich lese Ihnen mal den Satz von Herrn Masisi vor, das ist der Ex-Präsident aus Botswana. Vielleicht hätte sich Frau Baerbock darauf konzentrieren sollen, ihre Arbeit in der deutschen Diplomatie zu erledigen, statt zu versuchen, Nigerianern vorzuschreiben, wo sie ihre Toiletten zu bauen haben und das Afrikanern zu sagen, und den Afrikanern zu sagen, wie sie mit Elefanten umgehen sollten. Verstehen Sie, was er meint?
Das ist offensichtlich eine Zuspitzung. Frau Baerbock hat nie irgendwo darauf rekurriert, zu sagen, wie in Ländern die Nigeria? Bauten von Dörfern passieren sollen. Das ist doch der falsche Zugang. Der
richtige. Nein, Sie sagen, es hat sie nie gesagt?
Frau Baerbock hat eine Kooperation mit den Ländern auf Augenhöhe angestrebt. Das beginnt damit,
dass wir... Und sie hat Nigerianer nie erklärt, so wie es der Ex-Präsident aus Botswana sagt, Masisi, wo die Toiletten hin sollen?
Nein, sie hat einen Ansatz gewählt, der immer wieder darauf Wert gelegt hat, die Augenhöhe mit anderen Ländern zu suchen.
Okay, dann hören wir einmal kurz rein. Ich habe hier was für Sie, das weckt einen leicht anderen Eindruck. Wir schauen mal kurz.
Es geht um echte Menschen, es geht um echte Probleme. Und deswegen ist unsere feministische Außenpolitik ein Realfeminismus, der deutlich macht, dass man sich mit den realen Herausforderungen vor Ort auseinandersetzen muss. Das heißt zum Beispiel, wenn wir ein Dorf unterstützen, was wieder aufgebaut wird in Nigeria, dass es einen Unterschied macht, ob man sich vorher fragt, wer wohnt eigentlich in diesem Dorf, wenn man zum Beispiel die Sanitäranlagen plant. Wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Wenn man sich aber fragt, was bedeutet es für ein 10-jähriges Kind, nachts diese Sanitäranlagen zu erreichen oder für eine Frau? Dann trifft man die Entscheidung vielleicht nicht für die Lage am Rande des Dorfes. Wenn man allein von der männlichen Betrachtungsweise geplant hätte, hätte man vielleicht eine andere Entscheidung getroffen.
Ja, und ich... Das ist das, was er meint, wenn er sagt, man sollte Nigerianer nicht erklären, wo sie ihre Klohäuschen hinbauen sollen.
Und ich kann Ihnen erläutern, was der Hintergrund des Ganzen ist. Wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel in Krisen, in Kriegen Frauen und Mädchen immer wieder zu Opfern werden. Wenn man sich anschaut, dass in einer Frage, wenn man international zusammenarbeitet, die Entwicklungszusammenarbeit anders wird, wenn Frauen mit am Tisch sitzen, wenn man gemeinsam überlegt, wie Dinge besser werden können, dann hat man mehr Perspektiven am Tisch. Und diese Perspektiven müssen von beiden Seiten, aus den Ländern, mit denen man zusammenarbeitet, kommen und aus den Ländern wie Deutschland, wie Frankreich, wie andere Länder. Und das ist der Kern. Es geht um die Kooperation, die gemeinsame Zusammenarbeit. Das stand im Mittelpunkt. Und,
Herr Olic, bitte, was erzählen wir uns hier für ein Zeug? Ich habe so viele Interviews geführt in afrikanischen Dörfern. Wenn Sie mit afrikanischen Frauen, die der Pfeiler einer jeden Gemeinschaft in kleinen afrikanischen Dörfern sind, das sind die, die den ganzen Karren ziehen, die das ganze Ding zusammenhalten. Exakt. Wenn Sie mit denen reden, dann reden Sie darüber, wie sie Teilhabe gewinnen können. Genau. Dann reden sie darüber, wie sie an kleine Mikrokredite kommen. Dann reden sie darüber, wie sie ihr kleines Business aufbauen können, auf das die Männer vielleicht dann keinen Zugriff haben sollten, weil sonst mit dem Geld häufig andere Dinge passieren. Dann reden sie darüber, wie sie diesen Frauen Handlungsfähigkeit und wie man heute in ihrer Partei sagen würde, Empowerment zukommen lässt. Man redet sicher nicht darüber, wo man seine Klohäuschen platziert. Das empfinden diese Leute als total übergriffig. Ja. Und was erzählen wir denen über Klohäuschen? Die leben dort seit so Jahrhunderttausenden von Jahren. Und wir kommen an und sagen denen, wo sie ihre Klohäuschen zu platzieren haben. Das ist doch nicht unser Ernst.
Und sie reden über Sicherheit. Und ich habe
das wissen die
ich
selber.
Habe, und ich habe ja, es ist richtig. Und deswegen müssen Frauen mit an den Tisch, wenn diese Fragen besprochen werden. Und dann geht es um Mikrokredite. Genau darum. Dann geht es um die Frage, wie man eine Wirtschaftlichkeit aufbauen kann, weil es ja so ist, wie Sie sagen, dass die Frauen die Last tragen und gleichzeitig die Frauen in ganz vielen Ländern diejenigen sind, die am stärksten von Gewalt betroffen sind, die am stärksten von Vergewaltigungen betroffen sind, die am stärksten davon betroffen sind, verschleppt zu werden in Krisen, aber auch nicht, wenn der Krieg nicht da ist. So, und in dieser Situation Frauen an den Tisch zu holen und das konkret zu machen, das war das Anliegen, was Annalena Baerbock an der Stelle
verbunden
hat. Ich
verstehe ja das prinzipielle Anliegen.
Und insofern glaube ich, ist das etwas, was sie auch in diese Gremien getragen hat, was tatsächlich etwas verändert hat. Und das am Ende es große Unterstützung gerade für Annalena Baerbock auch auf der internationalen Bühne gab, hat man bei ihrer Wahl zur Präsidentin der Generalversammlung gesehen. Die knapp 90% sind, glaube ich, auch ein Ausweis davon, dass es wirklich eine Unterstützung für sie gab. Und gerade aus der Perspektive von Frauen, das eine ganz wichtige Arbeit gewesen
ist. Frau Kumbach, die ganz kurze Anmerkung dazu.
Die 90%, die haben aber auch eine andere Botschaft. Und was ich so aus Diplomatenkreisen die letzten Tage fand, genommen habe, ist es gar nicht so sehr die feministische Außenpolitik, für die Baerbock in dem Einspieler eben geworben hat, das war, was jetzt Deutschlands Sympathiepunkte gekostet hat, sondern es war eher die Art und Weise, wie sie sich dieses Amt, das Amt der Präsidentin der UNO-Generalversammlung gesichert hat. Ein Amt, für das eigentlich eine andere, die Helga Schmidt, eine deutsche Spitzendiplomatin, vorgesehen gewesen ist.
Ach, das war da jetzt nochmal Thema?
Das war, also das hat man in New York nicht vergessen, wie Baerbock, wie buschikos sie sich da dieses Amt gesichert hat. So, das war jetzt sicherlich nicht der Grund, aber in dieser Vielzahl von Gründen für die deutsche Schlappe
wie
war das womöglich einer.
Eine Frau mit einer anderen Frau umgeht in dem Zusammenhang.
Und ganz sich natürlich sehr
damit, um die eigene Karriere geht.
Damit natürlich das Ideal von einer feministischen Außenpolitik ein Stück weit selbst konterkariert hat. Ja.
Okay.
Darf ich kurz dazu noch?
Ich würde gerne die Zeit nutzen, um mit Ihnen noch kurz über China zu reden, weil Sie das vorhin schon angejingelt haben. Und das ist auch spannend. Da sitzt ja jemand, der Mandarin auch, glaube ich, spricht. Wenn wir sehen, Sie haben es vorhin ja kurz skizziert, in welcher Situation wir gerade sind. 12.000 Industriejobs, die jeden Monat weg sind. Mittlerweile sind wir bei einer 500.000 fast.
400.000.
Gut 400.000. Das ist die Situation. Aufträge, die einbrechen. Wir haben einen amerikanischen Markt, der zu ist durch die Zölle. Und wir haben eine EU, einen riesigen Binnenmarkt, der offen ist. Würden Sie sagen, das nutzen die Chinesen gerade, um ihre gigantischen Überproduktionen, Überkapazitäten auf ganz elegante Art und Weise loszuwerden?
Sie beschreiben genau das Dilemma, in dem wir aktuell sind. Europa ist der zentrale Zielmarkt für chinesische Überkapazitäten. Und es führt dazu, dass hier von den schätzungsweise 400.000 Industriearbeitsplätzen, 3 von 5 aufgrund der Überkapazitäten aus China verloren gegangen sind. Wir hatten dazu jüngst Anhörungen im Deutschen Bundestag, die sehr deutlich machen, der Wettbewerb aus China, das ist kein fairer Wettbewerb. Der beruht auf verzerrten Rahmenbedingungen. Eine ganz wesentliche verzerrte Rahmenbedingung ist Wechselkursmanipulation. Wir haben erlebt in vielen Volkswirtschaften, zum Beispiel Japan, Korea, dass die Produkte dort mit steigender Qualität teurer werden. Macht ja auch ein Stück weit Sinn. Wir haben gesehen nach der Pandemie, dass in Europa, in den USA, die Erzeugerpreise um ein Drittel gestiegen sind. Gestiegene Rohstoffpreise, gestiegene Energiepreise. In China sind sie es nicht. Und der Wechselkurs ist trotzdem gleich geblieben. Der Yuan hat nicht aufgewertet gegenüber dem Euro.
Weil es hart subventioniert wird?
Und es ist eigentlich nicht anders zu erklären als durch Wechselkursmanipulation. Die Franzosen beziffern das auf ca. 30% Kostenvorteil, den die Chinesen dadurch gegenüber uns bekommen. Das setzt unsere Unternehmen unter einen Wettbewerbsdruck, der so stark ist, dass egal, was wir innenpolitisch an Reformen hinbekommen, im Ergebnis vor einer möglichen Deindustrialisierung stehen. Und jetzt haben wir ein ganz entscheidendes Zeitfenster mit dem kommenden Europäischen Rat, da ein Stück weit die Notbremse zu ziehen und eine Schubumkehr einzuleiten und über Ausgleichszölle zu sprechen, die dort wieder ein faires Spielfeld herzustellen.
Das würden Sie machen, Ausgleichszölle?
Also es gibt dort verschiedene Vorschläge. Manfred Weber beispielsweise hat sich dafür ausgesprochen.
Chef der Vorsitzender EVP, der Europäischen Volkspartei.
Das wäre ein Hebel, der uns ermöglichen würde, ein faires Spielfeld wiederherzustellen. Es geht da nicht um Protektionismus. Es geht nicht darum, dass wir, wie auch der amerikanische Präsident, Zölle verhängen, weil wir glauben, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Es geht darum, den Markt wiederherzustellen, der durch versteckte Subventionen und durch Wechselkursmanipulation zerstört wurde. Und wenn wir es nicht tun, dann geht uns in ganz kurzer Zeit sehr, sehr viel industrielle Substanz verloren. Vielleicht in manchen Industriefeldern sogar unwiederbringlich.
An dem Punkt, Herr Audic, muss man ja sagen, und deswegen ist ja Moral nicht prinzipiell eine schlechte Sache, die Sie als Grüne immer vor sich hertragen. Ja. Was das angeht, waren die Grünen ja immer klar und auch ein bisschen nervig und haben sozusagen klar gemacht, wo ihre Position ist und dass das auch einen Preis hat. Was würden Sie sagen, nachdem der erste China-Schock sozusagen vorbei ist, sind wir jetzt mittendrin im zweiten, was ist zu tun, um das zu ändern?
Ich teile sehr, was der Kollege gesagt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade an einem ganz grundlegenden Ort sind, wo sich Richtungen entscheiden. Wenn man sich einmal anguckt, was über die letzten Jahre passiert ist, dann haben wir die Solarindustrie komplett verloren. Die haben wir verloren, weil China frontal die Solarindustrie angegriffen hat, versucht hier jegliche Produktion kaputt zu machen. Das gleiche Muster sehen wir in ganz unterschiedlichen anderen Branchen. Das sehen wir für die Windindustrie, das sehen wir aber auch für den Maschinenbau. Der Maschinenbau Auto. Wird frontal angegriffen von China mit dem Ziel, den Maschinenbau hier in Deutschland und Europa kaputt zu machen. Die Automobilbranche wird ebenso frontal angegriffen. Man könnte das in vielen Aspekten jetzt durchgehen. Und insofern,
wo sind, ich meine, unsere alten Schlüsselindustrien, Stahl, Chemie also beispielsweise.
Ganz dezidiert die Stahlindustrie, wenn man mit Akteuren in der Stahlindustrie spricht, und ich war in Salzgitter, ich war in ThyssenKrupp und habe das alles im Einzelnen auch mit den Akteuren diskutiert, dann ist eines völlig klar. Entweder wir schaffen es, dass der runtergedammte Billigstahl aus China nicht mehr hier nach Europa kommt und die Stahlindustrie kaputt macht, oder die Stahlindustrie wird keine Überlebenschance hier haben. Das heißt, es ist eine Frage des Überlebens der deutschen und auch der europäischen Industrie, ob es uns gelingt, den Hebel jetzt umzulegen. Und wir haben jetzt den G7-Gipfel, Frankreich am 15. Juni. Frankreich wird genau dieses Thema ganz weit oben auf die Agenda setzen, hat den Vorschlag gemacht, 30% ganz generell Zölle zu erheben, die sich ableiten aus der realen Situation. Es ist nicht frei gegriffen, sondern es ist abgeleitet aus dem Dumping und der Währungsmanipulation, die wir in China sehen. Und Deutschland wird sich verhalten müssen, genau an dieser Stelle, weil wir kurz danach auch einen Europäischen Rat haben, in dem dann zwingend Entscheidungen getroffen werden müssen. Es muss klar sein, dass wir am Ende uns orientieren in diesen Größenordnungen. Ich wäre noch dafür, das branchenspezifischer zu machen. Also heißt, tatsächlich ganz konkret zu gucken. Es gibt in der Stahlindustrie schon Berechnungsmethoden, die zum Teil sogar noch bis höher gehen können. Also Zölle bis hin Richtung 50% sind dann da möglich. Sie können in einzelnen Teilen aber auch tiefer sein. Und das Relevante daran ist, dass wir die nicht willkürlich festlegen, sondern dass wir ganz dezidiert sagen können, hier ist das Dumping, hier passiert quasi der Versuch, die europäische Wirtschaft frontal dadurch anzugreifen und kaputt zu machen. Und darauf reagieren wir. Und das muss jetzt die Europäische Union vorbereiten. Da brauchen wir einen ganz anderen Angang. Und wir müssen gleichzeitig was anderes tun. Wir müssen gleichzeitig nach innen den Binnenmarkt weiter öffnen. Der Draghi-Bericht hat ganz viele Vorschläge gemacht. Die Kapitalmarktunion muss ausgebaut werden. Wir haben 500 Millionen Menschen in Deutschland. Wir haben einen riesigen Markt.
In Europa,
richtig. Ja. 500 Millionen Menschen in Europa ist ein riesiger Markt. Und den müssen wir nutzen. Und wenn wir nicht verstehen, dass das alte Geschäftsmodell, was Deutschland stark gemacht hat, billige fossile Energie aus Russland, die Absatzmärkte in China und mit den USA, Verlässlichkeit, was Sicherheit und Handel angeht, alle diese Säulen sind weg. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, ein komplett anderes Modell hochzuziehen mit neuen Technologien, mit erneuerbaren Energien, mit Elektromobilität, Wärmepumpen, mit Mikroelektronik, mit allem, was dazu gehört, weil wir den Anspruch haben müssen, Technologieführerschaft und auch eine stabile, starke, handlungsfähige Europäische Union hier zusammenzubringen.
Wie hoch ist denn da unser Erpressungspotenzial, Herr Volkmann? Mit Blick beispielsweise auf Chips, Hochleistungschips und so weiter. Sie als jemand, der sich da ein bisschen besser auskennt, die Taiwan-Frage. Also, was passiert denn da? Also ich habe nie so die Vorstellung, dass man Taiwan direkt angreift. Aber man kann das anders machen. Druck aufbauen. Passiert das schon?
Genau, also Sie beschreiben das sehr gut. Das Problem ist, wir sind erpressbar. China ist bereit, uns zu erpressen. Und das ist das Problem. Wir haben es im vergangenen Jahr erlebt bei der Frage von seltenen Erden, dass China mit der Einführung von Exportkontrollinstrumenten uns den Zugang zu seltenen Erden, deutschen mittelständischen Unternehmen Zugang zu seltenen Erden abdrückt. Und es sind nicht alleine seltene Erden, das ist ein ganz entscheidender Punkt, aber es sind zum Beispiel auch Pharmazeutika, Arzneimittel. Es gibt viele antibiotische Produkte, die lebenswichtig für Europa sind, die heute nur aus China kommen. Bis hin zu Themen, an die man gar nicht sofort denkt, Vitamine in Nahrungsergänzungsmitteln bei Tierfutter, die dafür sorgen, dass der Agrarstandort Europa leistungsfähig bleibt. Und in dieser Breite, diese Abhängigkeiten zu kartieren, das ist eine Aufgabe. Da fehlen uns häufig sogar heute noch auf nationaler Ebene die Daten. Europäisch sind die ein bisschen besser, aber auf nationaler Ebene fehlen die noch. Und da müssen wir dringend umsteuern. Deswegen ist es nicht alleine ausreichend, zu diskutieren über die Frage, brauchen wir Ausgleichszölle oder nicht, sondern wie richten wir grundsätzlich unsere Wirtschaftsbeziehungen mit China morgen aus? Und das haben wir unter dem Schlagwort De-Risking mal formuliert, und zwar nicht wir alleine, sondern es ist auch die China-Strategie der Vorgängerregierung. Das Problem ist, dass trotz der politischen Strategie wir diese Abhängigkeiten im Moment immer noch weiter aufbauen und nicht abbauen. Und solange das sich nicht ändert, laufen wir eben in eine ähnliche Falle wie in der Vergangenheit bei russischem Gas oder bei der Straße von Hormuz oder bei der Pandemie, dass wir aus Vulnerabilitäten bei Lieferketten nicht genug gelernt haben.
Glasklare Analyse, sehr nachvollziehbare Forderung. Nur, Herr Volkmann, mit der Klarheit, mit der Sie hier für eine entschlossenere Loslösung aus chinesischer Abhängigkeit werben, die nehme ich weder beim Kanzler noch bei der Wirtschaftsministerin wahr. Beide Parteifreunde von Ihnen. Friedrich Merz war im Frühjahr in China und hatte eine rund 30-köpfige, hochkarätige Wirtschaftsdelegation mit bei sich im Flieger. Doch nicht, um das De-Risking voranzutreiben in China. Katharina Reiche war erst vor wenigen Wochen dort und schlug einen sehr konzilianten Ton an. Also da merkt man, die Beharrungskräfte in der Bundesregierung sind sehr, sehr ausgeprägt. Prägt die Lust, das Wagnis einzugehen, sich aus dem chinesischen Markt zu verabschieden oder das Risiko einzugehen. Sie haben eben gesagt, solche Zölle würden nicht als Protektionismus, würden kein Protektionismus sein, die würden aber so wahrgenommen werden, ja, mit den entsprechenden Konsequenzen. Mhm. Genau. Und da sehe ich in der Gemengelage gerade, in dieser Krisenstimmung und dieser Miesepetrigkeit, die wir gerade haben, sehe ich nicht die Bereitschaft, da auch noch in den Kampf zu gehen.
Ich musste gerade noch einmal eine kurze Antwort, ja?
Genau, ich musste gerade schmunzeln, weil das genau ein entscheidender Punkt in der Debatte ist, wie wir uns gegenüber China aufstellen. Es geht nicht allein darum, die Konfrontation zu suchen. Sonst braucht eine Doppelstrategie, die auch aus Dialog besteht. Und ich glaube, man kann weder dem Kanzler noch der Wirtschaftsministerin vorwerfen, dass sie um ein gutes Verhältnis zu China bemüht sind. Nur dieses gute Verhältnis wird eben dann oder die Dialogbereitschaft glaubwürdiger, wenn wir auch die handelspolitischen Boxhandschuhe an der Seite haben als Instrumente, die uns unterstützen zur Seite stehen, wenn der Dialog nicht
funktioniert. Darf ich, Herr Volkmann, noch an mit der Bitte um kurze Antwort noch ganz schnell fragen. Taiwan, gehen Sie davon aus, dass das passiert?
Ich glaube, die deutsche und europäische Politik ist gut beraten, sich auf eine Blockade von Taiwan einzustellen. Und ähnlich wie bei der Blockade der Straße von Hormuz, sich die Frage zu stellen, was heißt das für unsere Volkswirtschaft? Die Rhodium Group, großer Think Tank, hat ausgerechnet, dass es teurer wird für die Weltwirtschaft als die Finanzkrise, die Pandemie und die jetzige Verwerfung bei Hormuz zusammen.
Ich weiß.
Und deswegen ist dringender Handlungsbedarf.
Darf ich an der Stelle noch einen Punkt ergänzen? Das impliziert, wenn wir uns darauf einstellen wollen, dass wir hier eine aktive Industriepolitik brauchen, die ansiedelt. Also es ist richtig, dass TSMC hier in Europa bei Dresden jetzt
der große Chip-Hersteller aus Taiwan produziert.
Weil dann ist die Fabrik hier, einfach physisch. Und wir haben erlebt, was das bedeutet, ob es physisch eine Fabrik hier gibt oder ob die woanders steht. Es ist richtig, dass Infineon dort jetzt die Chip-Produktion hochzieht. Es ist richtig, dass Global Foundries auch in der Nähe von Dresden, das ist eine riesige Zukunftsfrage, die auf der einen Seite Technologieführerschaftsfragen mit sich bringt, aber eben auch Sicherheit in der Wirtschaftlichkeit, die wir hier haben. Und wir können es uns nicht leisten, dass wir so zentrale Fragen nur irgendwo im Ausland, nur in Taiwan, nur an anderen Orten platzieren. Dann werden wir am Ende so abhängig sein, dass wir letztlich erpressbar sind.
Das wäre doch ein identitätsstiftendes Projekt für Schwarz-Grün.
Da gibt es genau leider den Unterschied, weil es muss am Ende nicht um aktive Industriepolitik, sondern um Standortrahmenbedingungen gehen, die dafür sorgen, dass der Markt diese Investitionen in Deutschland bereitwillig selbst tätigt. Wir haben ja viele aktive Industrieprojekte in der Vorgängerregierung gesehen, Stichwort Northvolt, Stichwort andere, die leider nicht positiv ausgegangen sind. Da sind wir besser beraten, das marktwirtschaftlich zu
organisieren. Okay, wir werden da noch ein bisschen mehr Vermittlungsarbeit zu leisten haben, merke ich gerade, bevor das große Projekt Wirklichkeit wird. Wir sind leider schon am Ende. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.